Moin aus Hamburg und willkommen zur 11. Folge von Kikeriki, dem Podcast rund um das Thema Tischfußball. Neben mir seit langem mal wieder, möchte man fast sagen, aber wir haben uns nur eine Folge lang nicht gesehen, der unheimlich entspannte und Burt Reynolds Schnurrbart tragende Jan Dreiling Eschweiler.
Ja, das kann ja jetzt keiner sehen, Hannes, aber gut, heute Abend ist so ein Motto-Turnier, möchte ich sagen. Vielen Dank. Neben mir Hannes Thielker, der sportlich sich betätigt hat und
aus allen
Öffnungen ächzt und pfeift.
Ja, es geht dem Ende entgegen.
Aber darum haben wir ja heute ein wunderschönes Thema, nämlich das Jugendthema.
Passend.
Dann können wir uns visuell und mental davon ablenken, wie das Alter uns erreicht so langsam.
Ja,
uns alten Haudegen im Tischfußballsport.
Das ist auch ein spannendes Gedankenspiel für alle Zuhörer, die auch schon das fortgeschrittene Alter erreicht haben. Stellt euch vor, ihr seid jugendlich und habt da schon angefangen zu kickern und nicht erst irgendwann betrunken auf dem Kiez.
Genau, so ist es. Und ja, wie gesagt, das ist sozusagen das Ende unserer Leo WS, unserer Leonard World Series Serie, also der 4 Interviews und dem experimentellen Webcast. Und diesmal ist das Thema Jugend, beziehungsweise dein Interviewpartner auf der Leo WS war Sarah Reesmann.
Richtig, das war tatsächlich auch mein allererstes Interview überhaupt.
Ah.
Ja, wir haben die ja irgendwie andersrum sortiert, je nach, ich weiß gar nicht, wonach wir die sortiert haben. Wir haben sie, glaube ich, einfach irgendwie sortiert.
Jetzt kommt der Zukunftsblick.
Ja, genau, ja, am Ende kommt der Zukunftsblick. Und das passt natürlich auch, weil dieses Wochenende auch natürlich viel in der Jugend passiert, da kommen wir gleich drauf. Nee, das war mein allererstes Interview und ich war, glaube ich, auch etwas nervös und habe da anfangs gefühlt, etwas mit angesteckt, aber im Laufe des Interviews wurde das dann immer besser, also mit der Nervosität. Und ja, mir gut gefallen. Also es ist ein spannendes Thema. Sie ist ja, oder wir haben sie ja interviewt, beziehungsweise wir wollten sie interviewen, ich habe sie dann interviewt, weil sie jetzt ja Vorsitzende des DTFJs geworden ist.
Genau, der Deutschen Tischfußballjugend, um das vielleicht nochmal auszusprechen, Dieses Kürzel. Sie wurde jetzt gewählt, sie hat das Amt übernommen von Engelbert Diekmann, wird jetzt voraussichtlich dann bei der Mitgliederversammlung im November vom DTFB dann bestätigt. Offiziell ist es noch so, dass die DTFJ kein eigener Verein, keine eigene Satzung hat, alles sozusagen noch getragen wird vom DTFB, aber die DTFJ, um das vielleicht vorwegzunehmen, wurde ganz bewusst damals ausgegliedert, um so ein Konstrukt, so einen Mantel zu haben, extra für die Jugend und für die Kinder und für den Sport dann sozusagen, den die dann diejenigen austragen. Ja, was war los, beziehungsweise bevor wir zum Interview kommen, was ist noch so um uns rum los?
Die letzte Folge habe ich ja relativ kurzfristig dann einfach unseren Webcast nochmal auf die Bahn gebracht. Den hatten wir ja schon relativ frühzeitig nach der Leo erstmal aufgenommen, so als Test, um mal die Seiten zu erklären, auf denen man denn da rumsurfen kann. Und wir überlegen immer noch, ob wir sowas mal weitermachen sollten. Deswegen auch gerne nochmal mehr Feedback dazu, wer das noch loswerden möchte oder nicht gesehen hat. Das Ganze ist in Folge 10 verlinkt. Gerne mal draufschauen auf unserem YouTube-Account, ob das was ist oder nicht. Also uns ist bewusst, dass das natürlich noch nicht das Qualitätshöheprodukt
Seeprodukt ja auch
Seeprodukt
in gewisser Weise.
Vor allen Dingen ist, was wir dann zukünftig liefern wollen würden, aber es ist ein erstes Experiment, was wir einfach mal so aus der Hüfte geschossen haben und überlegen, das auszubauen.
Ich denke auch, es ist halt einfacher, einen Podcast für unsere Zuhörer zu haben, um den mal dann, wie gesagt, wir haben ja schon Feedback bekommen, so zwischen zu Hause und zur Arbeit, das zu hören. Das ist dann vielleicht mit einem YouTube-Video oder in dem Fall diesem Webcast etwas schwieriger, aber
das stimmt. Wir haben aber dann da natürlich auch schon Ideen und Modelle. Aber das ist ja wie immer, vor allen Dingen bei mir mit irgendwelchen Visionen. Die Frage ist nur, ob man es denn irgendwann auch macht. Gut, was ist sonst passiert? Landesmeisterschaft in Hamburg war, bei der ich nicht teilgenommen habe. Du warst aber da.
Genau, also Doppel habe ich gespielt mit Lennox. Ja, war mal wieder ein starkes Feld. Die üblichen Verdächtigen haben sich dann durchgesetzt. Waren spannende Spiele.
Aber der Sieger war überraschend, oder nicht? War das nicht Yoshi?
Ach so, ja, genau, dann doch Yoshi und Bela, die haben gut performt, guten Tag gehabt. Ich meinte nur, also die üblichen Verdächtigen waren wieder oben. Natürlich dieser Überraschungssieger, sicherlich erwähnenswert. Ja, Glückwunsch, also das war eine starke Leistung an dem Tag. Die haben dann Marius und Knut im Finale schlagen können. Also, ja, Chapeau für die beiden.
Marius Meyer-Hemme und Knut Strecker.
Ja, um sie beim vollen Namen zu
nennen. Man könnte sagen, Hamburger Legenden.
Genau, aber wir haben viel auf dem Zettel und ich würde sagen, bevor wir zum Interview kommen, machen wir noch einmal so die Umschau, was ist denn jetzt hier los an diesem ersten Novemberwochenende 2018? Das ist ja dann doch ein Tischfußballwochenende, haben wir gerade nochmal festgestellt, ja, bei der Recherche. Also einiges los.
Also wenn die Folge jetzt rauskommt, kann es, dann ist ihr vielleicht sogar noch was vom Livestream davon erwischt. Und zwar ist dieses Wochenende auch die PVP offene internationale Weltmeisterschaft in...
Offene internationale deutsche Meisterschaft.
Deutsche Meisterschaft. Das tut nicht fast was anderes. Egal, wir haben... Das wollten wir alles auf jeden Fall richtig aussprechen. Egal. PVP in Magdeburg. Im Maritimhotel. Läuft gerade, also jetzt in diesem Moment, wo wir aufnehmen, auf jeden Fall. Morgen sollte auch noch irgendwas laufen. Glauben wir einfach mal rauf schon. Wir werden es auf jeden Fall verlinken, unten in den Shownotes und auch bei Facebook. Ja, spannendes Feld, auf jeden Fall auch wieder viele, viele Größen da. Genau. Aber ansonsten kann ich ja gar nicht so viel zu sagen. Warst du schon mal bei einem PvP-Turnier?
Ja, lange, lange her. Also für diejenigen, die da gar keinen Bezug zu haben, also es ist ja sozusagen... Das Turnier auf dem Ulrich-Tisch, auf dem Ulrich-P4P-Tisch. Ich sag das ganz bewusst, weil wir gleich noch zu einem anderen Turnier kommen. Und ja, wir haben nachgeschaut, so gut 300 Teilnehmerinnen, hauptsächlich aus dem deutschen europäischen Raum. Aber dann eben zeitgleich auch, und das ist dann, reiht sich da vielleicht so ein, aber findet unter dem Mantel vom ITSF statt, die Roberto World Series. Ich nenne es ja immer gerne den Grand Slam und das eben auf dem Roberto-Tisch. Hast du schon mal auf dem Roberto gespielt?
Ja, das Keks hat ja einen.
Ah ja, stimmt, da stand mal einer, ja.
Also könnte ich jetzt wieder eine stundenlange Story zu erzählen, aber ich erzähle sie kurz. Ich hatte vorher noch nie auf dem Roberto gespielt, dann stand er da irgendwie in einem Turnier und da habe ich dann gegen meine jetzige Mannschaftskapitänin gespielt und da ganz gut geliefert, weil der Roberto relativ leicht zu spielen ist, wenn man sonst Leo spielt, war mein Eindruck. Also der Umstieg fiel mir überhaupt nicht schwer, weil der Griff auch schon gut war und das ganze Feeling war halt sehr, sehr ähnlich und da konnte ich sofort auch in alle Ecken reinlasern und bin dann wahrscheinlich, ich versuche, vermute ich es, auch so zu meiner neuen Mannschaft gekommen.
Ja, also der Roberto wird sozusagen als sehr soccer-ähnlicher Tisch, also Soccer-Tische bezeichnet man ja die Typen Leonard und Ulrich, die eben diese spezielle Figur haben. Der Roberto kommt da vom Spielgefühl sehr ähnlich ran, ganz im Gegensatz jetzt, wenn man ins Detail geht, jetzt zum Beispiel bei einem Galando, der sehr viel glatter ist, einem Bonzini, der sehr viel schwerer und griffiger ist, oder einem Tornado, der sehr viel, naja, ich weiß es nicht, präziser ist und schneller ist. Genau, das sind eben die Unterschiede bei den Tischen.
Ja, genau. Zurück zur Roberto WS. Die findet in Italien statt, jetzt gerade in Neapel. Und das geht alles unter Rollerball durch. Habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen oder wurde jetzt Speedball in Rollerball umbenannt?
Ich glaube ja. Ich habe es auch nicht hundertprozentig direkt mitbekommen. Aber mein Eindruck, wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt, dass eben da in der Ausschreibung plötzlich nur Rollerball-Disziplinen zu sehen waren.
Genau, für den, der noch nie was von Rollerball und Speedball gehört hat, der ITSF hat letztes Jahr zwei neue Disziplinen eingefügt. Und zwar einmal Classic, wo, ja, ich mach mal ganz kurz, der Jet nicht möglich ist und die Zeiten auf den Stangen, die ich habe, den Ball da zu besitzen oder die ich den Ball da besitzen darf, wurde verkürzt auf 10 Sekunden auf allen Stangen. Und beim Rollerball ist es so, dass ich gar nicht klemmen darf. Also ich darf den Ball gar nicht richtig kontrollieren, in Anführungsstrichen, und habe nur 5 Sekunden auf jeder Stange. So ganz kurzer Abriss.
Ja, genau.
Also was wird damit gemacht? Also dadurch wird das Spiel unheimlich schnell. Also so ein Rollerball-Spiel kann man sich gerne mal anschauen. Das ist schon Wahnsinn, was dann da oben auf den oberen Ligen gespielt wird.
Und dann, wenn wir jetzt unseren geliebten Ausblick Richtung Murcia 2019 spinnen, dann kommt ja dann noch einmalig dann diese Spezialdisziplin, vielleicht einmalig, vielleicht auch mehrmalig, diese Spezialdisziplin Tulek Ball? Nee, heißt das
Tulek. Bis hier heißt es nur Tulek.
Tulek einfach, das ist dann dieser Tischkicker mit den Puppen, die so zwei Füße haben.
Ja, wir sind gespannt. Ich will auf jeden Fall an dem Ding auch spielen und da werden wir berichten, wenn wir denn hoffentlich dahin kommen, wie es denn ist und so weiter. Gut, weg von diesen Turnieren kommen wir auch zu einem themaspezifischen Turnier. Es ist nämlich noch ein Event dieses Wochenende, aber das stellst du besser vor.
Naja, warum ich besser, also gut, ich war da vielleicht schon ein paar Mal, also oder beziehungsweise nicht vielleicht, ich war da schon ein paar Mal in Fränkisch Grumbach, findet es wieder statt, nämlich die Junioren-Bundesliga sozusagen, die deutsche Meisterschaft im Teamsport der Junioren, und da wird es dieses Wochenende wieder heiß hergehen. Ja, die Veranstaltung hat sich über die letzten Jahre in Fränkisch Grumbach schön und gut etabliert, also es ist die einzige Veranstaltung immer noch, die ganz speziell nur für die Junioren sind. Also es gibt keine Erwachsenendisziplinen parallel. Und ja, das findet guten Zuspruch. Und die Kids, die da sind, beziehungsweise waren, die haben da schöne Erinnerungen. Jetzt am Wochenende sind 10 Teams da, also wieder ganz ordentlich besetzt. Und aus Hamburg ist der HSV vertreten mit einem Team, der wird betreut von Wilfried Honekamp, zu dem wir vielleicht auch später nochmal kommen, der gerade sehr viel Jugendarbeit macht in Norderstedt und Hamburg, mit dem ich auch fast täglich im Gespräch bin. Und ein bekannter Vertreter ist auch da, Eduard Schlaub, habe ich gerade gelesen, ist Betreuer der St. Wendler-Mannschaft, die das sicherlich ein Favorit sind, aber so ganz aus der Ferne gibt es zwei andere Top-Favoriten. Da ist ein ganz starkes Team aus Niedersachsen da, mit Nationalmannschaftskaderspielern gespickt, und ein Team, das offiziell dann aus Köln kommt, mit ein paar Spielern aus diesem Raum. Also da bin ich dann mal gespannt, wer da morgen dann in der K.O.-Phase das Rennen machen wird.
Genau, wer sich die Topstars von morgen schon mal zumindest in der Tabelle angucken möchte, wir verlinken natürlich wieder auch dieses Turnier gerne dann anschauen. Kommen wir zum nächsten Thema. In dieser Folge werde ich ja quasi eher fragend auftreten, deswegen leite ich einfach nur über und sage, Jan, stell doch mal bitte die Person vor, die wir da interviewt haben auf der LeoWS.
Ja, genau. Bevor wir jetzt zum Interview kommen, ich habe es mir gerade nochmal auf dem Weg hierher angehört, so wieder zu dem fantastischen Interview von Hannes Thielke. Einmal kurz zur Person, zur Sarah Reesmann. Also ich habe sie persönlich kennengelernt im Sommer 2017. Da war ich einen Tag auf dem DTF Kicker Camp, auf dem ersten DTF Kicker Camp, um mir sozusagen diesen Start anzuschauen, der damals von Engelbert Diekmann hauptsächlich ins Leben gerufen wurde, beziehungsweise der hat das dann einfach in die Hand genommen und gesagt, komm, wir machen das jetzt, was manchmal sehr, sehr gut ist. Und ja, sie war da eben auch dann in diesem Kreise, hat auch schon Interesse, rein wahrscheinlich aus ihrer beruflichen, Hintergrund auch Interesse an der Jugendarbeit. Und ist jetzt eben auch momentan Jugendwärtin in Rheinland-Pfalz, spielt bei dem Verein MJC Trier und genau, ist jetzt praktisch dann die Nachfolgerin von Engelbert Diekmann geworden für die DTFJ. So viel zu Sarah Reesmann erstmal. Vielleicht kurz sportlich noch zu ihr. Sie hatte einen traurigen Moment wahrscheinlich dieses Jahr. Sie ist dieses Jahr abgestiegen mit der Mannschaft Koblenz, für die sie gespielt hat, aus der zweiten Damen-Bundesliga. Das ist natürlich besonders bitter, weil man dann eben erstmal raus ist aus dem Bundesliga-Zirkus und dann sich theoretisch wieder über diese Aufstiegsrunde da hochkämpfen muss. Aber jetzt kürzlich hat sie dann ein lachendes Auge sicherlich gehabt. Ja, sie ist frisch gebackene Doppellandesmeisterin Rheinland-Pfalz. Also sie hat sich da aus der Ferne jetzt, ich weiß gar nicht, wie sie spielt, muss ich ehrlich gestehen, hat sie sich auch sportlich nochmal entwickelt in den letzten Jahren.
Vermutlich. Ich habe auch mit ihr gar nicht gekickert. Eigentlich habe ich mir nochmal, mit Ulf Gabri habe ich nochmal eine Runde gezockt, aber sonst hat der LeoWS, nee, mit Sarah
da nicht. Da reden wir immer nur und organisieren wir immer nur das Kickern und kennen gar nicht, wie die anderen kickern. Wobei, wir haben ja gerade schon mal ein bisschen gekickert, wobei du bist ja komplett ausgesetzt, habe ich gerade festgestellt.
Das geht gerade nicht. Aber ich habe wieder angefangen zu trainieren. Aber weg von mir, zurück zu Sarah.
Ja, genau. Weg von dir, weg von uns. Wir kommen jetzt zu diesem wunderschönen Interview. Genießt nochmal zum letzten Mal die Hintergrundgeräusche aus der Sporthalle in St. Wendel im schönen Saarland von der LeoWS. Und ja, wir dürfen uns alle freuen auf Hannes, der jetzt im Gespräch ist mit Sarah Reesmann und redet über die allzu wichtige Kommunikation. das DTFB, DTFJ Jugendteam, unerwartete Ereignisse beim Zelten während eines DTFB Kickercamps und die Frage, warum es denn diese Alterskategorien gibt.
So, ich stehe hier auf der Leo WS mit Sarah, die ich heute das erste Mal kennenlernen durfte. Hab schon viel voneinander gehört, oder ich zumindest von ihr. Eigentlich sollte dieses Interview Jan.de führen, der aber gerade auf Versorgungsfahrt ist, denn es geht um das Thema Jugend jetzt gleich. Sarah, wer bist du, was machst du hier?
Mein Name ist Sarah Retzmann. Ich bin heute, beziehungsweise dieses Wochenende vor allen Dingen hier, weil ich auch mit in der Turnierleitung sitze. Und ja, wir haben am Mittwoch halt zusammen aufgebaut und sind hier gerade so am Wursteln.
Ja, wir haben gerade Turnierpause. Möchtest du da auch direkt was zu sagen?
Ja, da ist irgendwas passiert und wir können es leider gerade noch nicht so richtig einordnen, was passiert ist, beziehungsweise es wieder auf Vordermann bringen. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber hoffentlich geht's schnell.
Das Gute ist ja, dass uns diese Pause jetzt ja die Zeit gönnt, dieses Interview zu führen. Du hast vor kurzem irgendwas im DTFB-DTFJ angenommen oder dich dem angenommen. Wobei geht's da und was ist da deine Aufgabe?
Genau, also seit kurzem bin ich die Vorsitzende der DTFJ, der Deutschen Tischfußballjugend. Das hat vorher Engelbert Diekmann gemacht, über anderthalb Jahre, und hat das sehr schön gemacht. Hat das Kickercamp dabei aufgebaut. Das ist quasi jetzt zu meinen Aufgaben geworden. Das heißt, die Organisation des Kickercamps fällt darunter, den Kontakt zu den Vereinen und Verbänden zu halten, die halt auch Jugendarbeit machen, was noch ausbaufähig ist, definitiv. Da auch irgendwie dafür zu sorgen, dass Informationen weitergegeben werden, weil Informationen weitergeben beziehungsweise dieses Vernetzen ist echt ein ganz großes Problem, habe ich manchmal so das Gefühl. Also selbst wenn oben ganz viel Infos da sind, kommen die meistens unten halt nicht an. Aber auch, was unten passiert, ist uns oben halt nicht klar. Das heißt, auch wenn jetzt ein Verein eine tolle Jugendarbeit beispielsweise hat, meistens kriegen wir keine Infos über die Veranstaltung, auch wenn wir uns darüber freuen würden, weil wir das natürlich alles online stellen würden, um mehr Werbung für unsere Jugend zu machen. Aber ganz oft ist es halt ist es schwierig, weil das kein Automatismus ist von Vereinen. Hey, wir haben da eine Veranstaltung gemacht, ihr schreibt es direkt der DTFJ und die machen Werbung für uns, dass da weiter was passiert.
Das ist auch mein Eindruck. Also ich beschäftige mich auch gerade intensiv mit den Themen des DTFBs, dass da halt Transparenz wäre schön, halt auch die Leute besser zu integrieren. Aber du hast gerade das Kickercamp der Jugend oder des DTFJs erwähnt. Da erzählt Jan auch immer sehr, 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 sehr viel davon und ist, glaube ich, auch immer dabei. Was ist das Kickercamp für Leute, die noch nie davon gehört haben?
Für Leute, die noch nie davon gehört haben? Naja, das ist eigentlich eine Woche Spiel, Spaß und Kickern von morgens bis abends effektiv. Wir sind da immer in Westernohe, das ist das Bundeszentrum der deutschen Pfadfinder, also der katholischen Pfadfinder. Und das ist ein riesiger Zeltplatz, effektiv. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, das im Winter und im Sommer anzubieten. Im Winter sind wir da in so einem kleinen Häuschen untergebracht. Das hat so ein bisschen Landschulheim-Flair. Und im Sommer sind wir auf dem Zeltplatz selbst. Und haben immer zwischen 10 und 15 Tischen ungefähr da stehen. Und die Kids können sich da halt austoben. Das heißt, es geht morgens, also es ist wirklich komplett nur Kickern auf dem Programm. Nee, nicht komplett nur. Aber morgens geht's halt schon mit dem Kickern los, nach dem Frühstück. Zwischendurch werden so ein paar Spaßsachen eingebaut, wie teambildende Maßnahmen oder auch mal so ein bisschen Theorietraining. Letztes Wintercamp beispielsweise hatten wir Patrick Locker da, der auch eine Schiedsrichterausbildung mit den Kids gemacht hat. Da sind dann quasi einige Kids raus mit einem offiziellen Schiedsrichter. Einfach, ja, es ist halt auch hilfreich, um die Regeln zu lernen und da so ein bisschen besser reinzukommen. Und wir versuchen da einfach immer ein schönes Angebot für die Kids aufzubauen.
Was heißt genau für die Kids? Also wer darf da teilnehmen und vor allen Dingen, auf welchem Niveau spielen die alle? Also ist das so eine Art Elite-Camp für Kinder-Jugendliche oder wer fährt da hin?
Alles eigentlich. Also tendenziell haben wir festgehalten, dass Kids in Anführungszeichen zwischen 10 und 21 dahin dürfen. Also das heißt schon mal auch die Junioren, die eigentlich keine Junioren mehr offiziell spielen dürfen. Man darf ja in dem Jahr, in dem man 18 wird, darf man immer noch für die Junioren spielen. Das heißt, auch wenn man 18 ist, kann man theoretisch gesehen in demselben Jahr noch immer an Turnieren für die Junioren teilnehmen. Und genau, das Kickercamp geht aber eigentlich bis 21, dass auch wenn da jetzt beispielsweise sich Freundschaften entwickelt haben und die Kids wollen noch weiterhin kommen, dass es da nicht so einen harten Cut gibt, sondern dass sie sich dann trotzdem weiterhin anmelden können. Und tendenziell auch diese Regelung mit 10 Jahren ist weich zu betrachten, weil wenn jetzt ein Kind dabei ist, das ist 8 oder 9, dann sagen wir halt den Eltern, okay, wir brauchen aber einen Erziehungsberechtigten dabei, dann soll einfach Mama, Papa, wer auch immer, großer Bruder dabei sein, damit wir das halt irgendwie ein bisschen im Auge behalten können, weil bei unter 10-Jährigen einfach, da kommen nochmal andere Probleme dazu, wie Heimweh oder, ja, da sind nochmal andere Bedürfnisse als bei den Jugendlichen selbst.
Und wie oft gab es das Kickercamp schon, beziehungsweise seit wann gibt es das jetzt?
Seit letztem Jahr. Also letztes Jahr im Sommer haben wir das erste Kickercamp gestartet und es war auch so eine Hauruck-Aktion. Ich erinnere mich noch gut, dass Klaus irgendwie 4-5 Wochen vorher zu mir kam und meinte, hey Sarah, hast du nicht Bock, da mal auf so ein Kickercamp mitzufahren? Und ich so, ja, tendenziell schon. Ja, es sind 4 Wochen. Und dementsprechend waren da auch nur 14 Kids da. Und da war es tatsächlich auch primär Nationalmannschaft und die Kinder, die wir halt explizit angeschrieben hatten, weil halt wenig Vorlaufzeit mit Werbung und Ähnlichem war. Genau, und im Wintercamp danach hatten wir aber schon direkt irgendwie, ich glaube, 30 Kids oder sowas, also direkt mal verdoppelt. Im Sommercamp jetzt auch wieder gute 30 Kids. Und mal schauen, wie das nächste Wintercamp wird.
Die gleichen Kids wie im Wintercamp jetzt im Sommer oder fluktuiert das da auch schon stark von den Teilnehmern?
Nee, nicht stark. Also man hat schon immer so dieselben, die auch wiederkommen, so ein harter Kern. Aber es kommen dann auch immer mal wieder ein paar neue dazu und ein paar neue Gesichter und die dann sieht man auch ein paar Gesichter wieder nicht. Ich habe auch so den Eindruck, manche bevorzugen vielleicht auch eher das Wintercamp anstatt dem Sommercamp, weil im Sommercamp zeltet man halt auch und Westerno ist bekannt für seinen Regen. Da kann es dann auch mal ungemütlicher werden. Also wir hatten jetzt im letzten Sommercamp mittwochs morgens um 5 oder sowas hat es angefangen zu schütten ohne Ende. Und wir sind quasi, wir haben alle Sachen einfach nur gepackt und sind in die Halle gerannt und haben danach erstmal die Zelte alle dicht gemacht, weil da einiges überschwemmt wurde.
So viel erstmal zum Kickercamp. Jetzt hast du ja eine Rolle angenommen, quasi der Vorstand des DTFJs zu werden. Und da sind dann schon deine Hauptaufgaben, habe ich jetzt verstanden, einmal dieses Kickercamp offensichtlich und halt auch mit den Vereinen, die jeweils Jugendarbeit machen wollen, Kontakt aufzunehmen und die in irgendeiner Art und Weise auch zu unterstützen. Wie genau, also hast du da irgendwelche Ideen, wie man das noch dann also eine stärkere Bindung erzeugen könnte, also wie es da weitergehen kann? Also hast du da schon die ersten Impulse, die du setzen möchtest als neuer Vorstand vom DTFJ?
Naja, also da das jetzt 3-4 Wochen waren, nee, noch nicht so richtig. Aber was vielleicht auch wichtig ist, ich mache das nicht alleine. Also ich will da keine Ein-Mann-Show draus machen, sondern wir sind halt ein Team. Und zwar einmal der Jan Dreiling-Eschweiler ist da halt dabei als Jugendwart des DTFB. Dann ist Peter Groß dabei als der Nationaltrainer der Junioren und Raphael Hampel, der da so als Berater noch mit dabei ist und der auch für den Verein So viel Freude weiterhin noch aktiv arbeitet. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Änderung. Das bin nicht ich, also ich bin nicht die DTFJ, sondern wir sind ein Team und im Idealfall bauen wir das noch weiter aus. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon einen Juniorenvertreter sozusagen angefragt, den Silas Reimann, der auch gemeint hat, dass er sich das ganz gut vorstellen könnte, um einfach die Junioren selbst in Entscheidungen beispielsweise einzubinden. Also wenn irgendwelche Regelungen neu getroffen werden sollen, dass wir einfach auch eine Stimme aus dem Jugendbereich selbst haben und die Idee ist, eventuell sogar auch einen Elternvertreter noch mit einzubinden, weil das natürlich auch Sinn macht, weil es geht bei den Kids, wenn so ein Turnier ist, jetzt über mehrere Tage natürlich auch um die Frage, okay, wie viele Tage können die eigentlich aus der Schule wegbleiben, wenn dann irgendwelche großen Turniere im Ausland sind, wie organisiert man das mit den Fahrten, kommen da dann immer die Eltern mit, das ist natürlich auch aufwendig und genau, das heißt, erstmal ist die Idee, ein Team aufzubauen und dann schauen wir weiter.
Ja, hört sich sehr spannend an. Ich muss auch sagen, das habe ich wahrscheinlich schon oft gesagt. Nee, das habe ich schon oft gesagt, dass ich auf der WM ja selber nicht viele Spiele sehen konnte. Ich habe aber nur einen Satz von den deutschen Junioren gesehen und der war halt sehr deutlich gegen Frankreich. Sehr, 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 sehr deutlich. Und das fand ich halt wieder sehr faszinierend, dass obwohl da 2 Junioren ja in die Herrennationalmannschaft gezogen wurden, die in Anführungsstrichen restlichen, ich möchte das gar nicht jetzt damit irgendwie schlecht machen, Junioren dennoch da richtig durchmarschiert sind, fand ich beachtlich. Das ist ja auch schon mal so eine Art Prädikat für die deutsche Jugendarbeit. Und
auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du dich da weiter engagierst und das weiter vorantreibst, weil ich glaube, da muss es auch hingehen. Was ich halt noch so spannend finde, also wenn wir, also aus Hamburger Sicht jetzt mal, das ist ja meine Perspektive, die ich immer gerne einnehme, da sehen wir ab und zu mal Eltern, die mit ihren Kindern auch mal ins Kicks kommen und dann haben die ihre Stellbretter mit dabei und ich kenne auch viele Kiddies, die dann auch mit 6 schon relativ stark auf der 5 sein können. Also Schießen ist dann manchmal schwierig wegen der Körpergröße und wegen Gewicht. Aber das ist halt schon sehr, sehr faszinierend, wie das da vorangeht. Und jetzt kommt es auch immer mal wieder vor, dass vor allen Dingen Kinder von Spielern auch in Turnieren teilnehmen. Also soll es dann auch nochmal irgendwann verstärkt Challenger nur für Junioren geben? Oder also gibt es da irgendwelche Impulse in die Richtung oder will man sich da weiter immer an die, sag ich mal, großen Turniere weiter ranhängen?
Nee, das ist schon auch die Idee. Also was auf jeden Fall auch die Idee ist, über diese Aufteilung in die verschiedenen Juniorenkategorien, vielleicht dazu ganz kurz, es gibt eine Aufteilung seit neuestem, die wurde eigentlich ursprünglich vom ITSF sozusagen auch in die Wege geleitet, wird aber selbst vom ITSF in Moos ja noch nicht umgesetzt. Und zwar, dass man eine Unterteilung in U13-Spieler, in U16-Spieler und in U19-Spieler hat. Und wir für den DTFB haben das jetzt so eingeführt, also wir wollen das jetzt für die nächste deutsche Meisterschaft so umsetzen, dass wir die U16 und U19-Kategorien auch ausspielen. Und dass die U13 Spieler quasi dann in die U16-Kategorie rutschen. Die U16-Spieler können sich überlegen, entscheiden, wollen sie U19 spielen, weil sie sich damit alleine nur für Moos ja qualifizieren könnten. Oder ob sie halt U16 spielen und damit eventuell halt auch einen Pokal mit nach Hause nehmen. Das ist so die Überlegung und diese Aufteilung in die verschiedenen Kategorien bringt es natürlich auch mit sich, dass man da irgendwie passende Turniere natürlich dazu zu starten können muss und da wollen wir die Vereine anregen, dass sie das irgendwie auch umsetzen können.
Was ist der, also ich ahne es zumindest, aber was ist genau ist aus deiner Sicht der Hintergrund, dass man so eine Aufteilung macht? So direkt die Vermutung, gibt es denn also vor allen Dingen auch vom Körperlichen her, also man braucht ja eine bestimmte Größe oder eine bestimmte Kraft, um vernünftig die Technik durchführen zu können, wobei ich habe ja auch schon sehr, sehr junge gesehen, die eine Wahnsinnstechnik haben, aber gibt es da so, sag mal, Schallgrenzen im Alter, wo man sagt, okay, in der Stufe kann, also ich kann als 12-Jähriger einfach noch nicht mit einem 18-Jährigen mithalten, nicht weil ich nicht so viel trainiert hätte, sondern einfach weil ich auch von der Größe und von der Kraft das einfach nicht hinbekomme.
Ja, einerseits das, wobei effektiv kann man halt auch viel von der Kraft, würde ich sagen, über Technik ausgleichen. Aber natürlich ein 12-Jähriger, der vielleicht mit 11 angefangen hat zu spielen, hat im Vergleich zu einem 18-Jährigen, der mit 11 angefangen hat zu spielen, definitiv, ne, da müssen wir nicht drüber reden. Das sind halt
auch. Und andersrum? Also ein 18-Jähriger, der vom Jahr angefangen hat und ein 11-Jähriger, der mit 1 angefangen, also so früh wie es geht angefangen, also so mit 6, sag ich mal.
Ja, also da würde ich sagen, tatsächlich, ne, da kann halt der 11-Jährige eventuell den 18-Jährigen halt auch besiegen. Das kommt immer drauf an. Das ist ja auch der Vorteil, wenn man halt dann solche Hilfen hat, wie die Podeste, die du gerade angesprochen hast, dass man halt auch den ganz Kleinen irgendwie die Möglichkeit gibt, dass sie adäquat an den Tischen spielen können. Ne? Und wenn die dann eine gute Technik haben, ja, aber prinzipiell ist es... Wir wollen ja dahin, dass wir mehr Junioren und Juniorinnen natürlich auch bei uns spielen haben. Und je breiter die Masse wird, desto seltener hat man das auch, dass da halt so Leute sind wie Felix Dröse, die dann einfach da durchmarschieren. Oder jetzt haben wir beispielsweise den Michel Klaftke, der ein unglaublich starker Juniorenspieler ist. Der ist jetzt 13, 14? 14, glaube ich, ist er gerade geworden. Und der ist halt wirklich, wirklich sehr stark. Das macht bei dem beispielsweise keinen Sinn, dass der halt U16 spielt, weil der auch Chancen hätte, eventuell U19 zu gewinnen. Aber das sind Ausnahmen. Und wenn wir wirklich auf diesen Breitensport gehen und alle möglichen Kinder und Jugendlichen deutschlandweit integrieren wollen, dann brauchen wir halt irgendwie eine Aufteilung. Weil dann kommt auch die Frage, ist es jetzt wirklich fair, dass ein 12-Jähriger gegen einen 19-Jährigen spielt? Beide haben gerade erst angefangen, ja, aber trotzdem wird der 19-Jährige wahrscheinlich, oder 18-Jährige dann wahrscheinlich eher halt gewinnen, ja.
Gibt es sonst noch irgendwas, was du Spannendes aus der Welt der Jugend im Bereich Tischfußball mitteilen möchtest?
Ich finde es schön, dass hier so viele Junioren da sind, tatsächlich. Aber auch nicht nur deutsche Junioren, sondern auch aus anderen Ländern. Und ich bin mal gespannt auf morgen, weil morgen sind dann die Junioren-Einzel- und Junioren-Doppeldisziplinen. Und da versuchen wir auch ein bisschen zu dokumentieren nebenher und ein paar Sachen online zu stellen. Das ist tatsächlich so mein Highlight jetzt für dieses Wochenende.
Ja, sehr schön. Dann vielen Dank erstmal für das Interview. Wir werden natürlich alles Mögliche verlinken. Also wer gerne Kontakt mit dem DTFJ, warum auch immer, beispielsweise weil die eigenen Kinder irgendwie vielleicht mal so bei so einem Kickercamp teilnehmen könnten, das rausfinden möchte, dann werden wir das auf jeden Fall in unseren Shownotes verlinken und auf Anfrage natürlich auch gerne weitere Informationen geben. Vielen Dank, Sarah, und viel Erfolg weiterhin mit der guten Arbeit im DTFJ.
Danke.
Ja, die gute Arbeit von Sarah Riesmann. Sie ist heute, im Gegensatz zu mir, der hier jetzt Podcast macht mit Hannes Thielke, in Fränkisch-Krumbach vor Ort bei den Jugendlichen, bei den Betreuern, bei den Eltern, um eben diesen Kommunikationsfluss hochzuhalten.
Du meinst natürlich heute während der Aufnahme.
Heute während der Aufnahme, Samstag, ganz richtig. Ja, das ist immer wieder verwirrend, ja. Das ist immer wieder verwirrend, diesen Zeitstrahl vor Augen zu haben. Aber du, ja, also wie gesagt, sie ist da vor Ort als DTFJ-Vorsitzende, aber eben auch als Person, die viele Kids und Kinder und Jugendliche vom Kickercamp kennt und einfach da auch, ja, wie sie schon sagte, diese Information, diese Kommunikation hochzuhalten. Das ist ganz wichtig, weil wir jetzt eben Anfang des Jahres diese Kategorien installiert haben, über die wir auch noch mal ein bisschen sprechen können.
Ja, aber bevor wir zu Informationsfluss kommen, das wäre für mich dann so ein Thema Kategorie, auch gerne noch mal Kommunikationsfluss. Das fand ich ganz spannend. Wir haben natürlich jetzt auch quer durch die Republik alle Kicker-Vereine irgendwie abonniert bei Facebook, oder ich zumindest, um mir immer zu gucken, was, wo, wie passiert. Und das können die Jugendlichen auf jeden Fall ganz gut. Da wird auf jeden Fall viel auch über Facebook kommuniziert. Da gibt es viele Bilder. Man sieht, dass die alle da irgendwie hinfahren. Zum Beispiel die von der Kölner Kickerfabrik hab ich da auf jeden Fall gesehen. Und da passiert ganz viel. Das finde ich schon mal interessant, weil man dann so ein bisschen besseren Einblick bekommt. Oft hat man ja auch Turniere, wo man nicht so viele Bilder sieht leider und irgendwie gar keinen Einblick bekommt. Von daher sind wir da, was Kommunikation geht, auf jeden Fall mit der Jugend auf dem richtigen Weg.
Meinst du, dass Facebook sozusagen dann das Medium ist? Ja, das ist auf jeden Fall.
Gute Frage.
Also mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass die Tischfußballwelt gerade, zumindest die deutsche, sag ich mal, sehr stark auf das Medium Facebook geprägt ist.
Ja, das stimmt.
Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt schlecht oder gut, aber es ist einfach ein Fakt.
Ich bin nur deswegen noch da, muss ich aber auch gestehen. Also ja. Das ist das Einzige, was mich da wirklich hält. Ja, genau. Das ist vielleicht ist es auch, ja. Egal. Kommen wir zurück zum Thema Informationsfluss. Du hast ja gerade eben schon erwähnt, dass du heute sogar noch Kontakt mit Sarah hattest zum Thema
Kategorien und deutsche Meisterschaft.
Genau.
Ja, also wir haben uns da was eingebrockt, sag ich mal, beziehungsweise jetzt einfach mal gestartet. Das war nicht einfach. Da habe ich mit Sarah auch in den letzten Monaten oder dieses Jahr hin und her telefoniert, wie wir das denn genau formulieren und auf den Weg bringen. Denn es ist natürlich, wenn man so eine Umstellung in irgendwelchen oder neue Regeln einführt, ist es immer wichtig, am Anfang viel zu bedenken, dass da nicht hinterher aus vielen Ecken und Enden irgendwie Fälle kommen, die dann damit noch nicht abgedeckt sind. Und es geht jetzt hier ganz konkret um die Einführung von Alterskategorien. Bisher war ja der Cut oder die Kategorie Junioren einfach damit gegeben, ja, wenn man unter 19 Jahre ist, also bis man solange man 18 ist in diesem Jahr, ist man eben Junior und darf Juniorenwettbewerbe spielen. Das haben wir jetzt eben aufgedröselt. Sie hat es angesprochen. U19 gibt es weiterhin natürlich, aber jetzt eben auch eine U16 und eine U13 Kategorie. Das heißt, ein Jugendspieler fällt eben in eine dieser Kategorien, ist dann eben ein U13, U16 oder U19 Spieler. Und damit dann verbunden darf dann eventuell manche Wettbewerbe spielen und manche nicht. Es ist ja genauso, Herren dürfen auch nicht Juniorenwettbewerbe spielen. Und so wiederum darf ein U19-Spieler dann keine U16-Wettbewerbe spielen. Jetzt ist ja natürlich die große Frage, gibt es schon diese Wettbewerbe? Kurze Antwort, nein. Aber es wird sie geben, zum ersten Mal dann bei der Deutschen Meisterschaft am 3. Januar-Wochenende in Hamburg. Im Terminal Tango. Du lachst.
Ich weiß, alles gut.
Ja, also für diejenigen, die unsere Folgen alle sehr aufmerksam gehört haben, die wissen, warum wir jetzt lachen.
Weil ich mal Fehlinformationen gegeben habe oder mir wurden Fehlinformationen getragen. Ich möchte es auch gerne auf andere schieben. Ich bin nicht schuld.
Ich würde es diplomatisch ausdrücken. Wir haben dieses Thema schon mal gehabt und haben darüber gegrübelt, wo die DM stattfindet. Auf jeden Fall, sie findet bald statt im Januar, im kommenden Januar hier in Hamburg. Und da werden wir dann zum ersten Mal anbieten, zwei Disziplinen, also eine U19 Junioren Deutsche Meisterschaft sozusagen, oder es gibt dann den U19 Deutschen Meistertitel und den U16 Deutschen Meistertitel, das jeweils im Doppel und im Einzel, und falls es genug Spielerinnen gibt, dann auch noch ein extra Juniorinnen-Einzel, um eben auch unsere weiblichen Spielerinnen da nochmal, also denen irgendwie einen Rahmen zu geben. Alles klar soweit?
Ja, ich höre aufmerksam zu. Ich musste gerade innerlich ein bisschen lachen. Ich finde es sehr gut, dass solche Unterkategorien dann jetzt kommen, auch für die Jugendlichen. Gibt es ja im Fußball auch. Da ist es ja sogar noch enger, weil halt auch viel mehr Leute das spielen. Und ich musste gerade innerlich dann denken, bei uns auf dem Land gab es dann irgendwann auch so eine quasi Kleinkindertruppe, und ich habe quasi auch da angefangen, und dann gibt's ja immer so von F-Jugend bis A-Jugend alles Mögliche, und das Coole war, wie die hießen, und zwar haben sich ein paar Vereine zusammengetan, haben einfach ein paar Freundschaftsspiele zwischen Kindern ausgemacht, die jetzt sonst auch, weißt du, beim Training laufen ja alle wild über den Platz, und auch ein Spiel sieht so aus, und die hieß tatsächlich die Pampers-Truppe, weil da alle noch sehr, sehr klein waren, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn, ja, das ist natürlich schwer möglich, wobei ich auch schon auf dem Turnier jemanden gesehen habe, der hat dann sein Kind in so einem Kindersitz an den Tisch geschoben, und das hat dann so ein bisschen mit den Griffen sie bewegt. Von daher Genau. Kommen wir da auch langsam hin.
Ja, ich sehe auch diese Bilder, wo eine Mutter ihr Kind hält und das Kind fliegend sozusagen die Stangen greift. Ja, also da werden wir mal sehen, wie weit wir dann diese Kategorien nach unten aufbauen werden in den nächsten 20 Jahren. Also kurz ein Kommentar. Mein persönliches Statement ist, dass wir vielleicht auch jetzt bis nach oben eine Kategorie schaffen, U21. Ich habe es schon oft angesprochen, darum muss ich nochmal kurz Werbung dafür machen, für alle Funktionäre und Verbandsvorsitzende.
Wieso U21?
Da wir gemerkt haben, dass dieser Cut U19 zu den Herren dann sehr hart ist, der wird jetzt natürlich ein bisschen aufgeweicht. Also jetzt kommen wir ins Philosophieren und Theoretisieren. Okay. Aber meine Idee ist, also wir hierarchisieren das jetzt sozusagen U13, U16, U19. Das heißt, die Spieler werden schon früher Erfolgserlebnisse in ihrer Gruppe, in ihrer Kategorie feiern können. Somit eine gesunde sportliche Entwicklung vielleicht hoffentlich erleben können. Und dann kommt aber, wenn du U19 dann, also wenn du 19 wirst, dann bist du plötzlich in der Herrenkategorie. Und da ist eben der Cut sehr hart. Also ich sag mal so, wenn du jetzt kein Supertalent bist und Junior-Nationalspieler bist, wirst du nicht Herren-Nationalspieler automatisch, da eben die Masse an Herren sehr viel größer ist. Da war die Überlegung oder die Idee, wenn man eine U21 kreiert, die müssen natürlich dann auch irgendwie einen sportlichen Wettbewerb haben, international, so eine U21-Nationalmannschaft wie beim Fußball zum Beispiel, dass da eben nochmal der Übergang ein bisschen sanfter ist. Ja. So viel dazu, so viel zu den Kategorien. Also man kann da stundenlang drüber reden. Wir haben stundenlang drüber geredet. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die deutsche Meisterschaft, wie das angenommen wird.
Ja.
Aber ich glaube, es wird angenommen, weil ich habe heute Morgen direktes Feedback von Sarah Riesmann bekommen. Sie hat mir eine Mail geschrieben, ja, hier sind Fragen auch schon zur deutschen Meisterschaft, wie das funktioniert mit der Meldung. Und die Eltern haben auch gedacht, es gibt auch eine U13-Kategorie. Also die haben wir bewusst erstmal rausgelassen, weil wir erstmal zwei Kategorien managen wollten. Okay, aber ich denke mal, dann übernächstes Jahr können wir dann auch die U13-Kategorie anbieten. Schauen wir mal.
Ja, stark. Also dann quasi im Januar hier in Hamburg. Ich bin gespannt.
Genau, für alle diejenigen, die da mehr wissen wollen, es gibt zwei Informationsdokumente, die ihr dann auf Verständnis prüfen könnt. Das verlinken wir auch nochmal in unseren Shownotes. Die dann darüber informieren, wie die Kategorien eben aufgebaut sind, welche Auswirkungen sie haben auf etwaige Ranglisten oder Turniere. Und vielleicht nochmal zu erwähnen, also es gibt, du hattest die Frage auch gestellt im Interview, es gibt einen Anreiz für Spieler und Vereine dann auch, eben jetzt einfach solche Kategorienturniere auch zu starten. Also beispielsweise, man bietet jetzt in seiner Region ein U16 Junioren-Doppel an, das fließt dann einfach mit doppelter Punktzahl in die U16-Rangliste, weil es ein reines U16-Kategorienturnier ist, wohingegen die normalen Junioren-Turniere eben einfach einzählen, also die offenen Junioren-Turniere, sage ich dann mal, wo dann keine Altersbeschränkung stattfindet. Das ist ähnlich wie bei den Herren und Damen, das haben wir da einfach sozusagen auch angewendet, und genau, das ist einfach jetzt mal ein Aufruf an lokale Vereine und Ausrichter dann einfach mal so ein Turnier zu starten.
Super spannend, sollte man auf jeden Fall angehen, aber als Frage, muss man sich jetzt denn als U16-Jähriger, also wenn ich jetzt 13 bin und möchte zur deutschen Meisterschaft, muss ich mich vorher qualifiziert haben? Also ist das alles dann schon gesetzt oder kann ich theoretisch auch einfach im Januar zum Terminal Tango gewandert kommen und sagen, hier Jungs, ich spiele übrigens mit?
Genau, also die deutsche Meisterschaft ist weiterhin ein Qualifikationsturnier, so wie die Weltmeisterschaft. Da gibt es sehr viele oder sehr viele Wege, sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ein Weg ist zum Beispiel bei den Jugendlichen, bei den Junioren, die Teilnahme jetzt an der Tischfußball-Bundesliga. Das, also es, mal ganz leise gesprochen, es kommen fast alle hin momentan. Wir haben Qualifikationskriterien, aber also zum Beispiel die Landesmeister kommen hin, dann über die Ranglisten kommen hin. Also so qualifiziert man sich erstmal und dann muss man eben bei der Meldung zur deutschen Meisterschaft sagen, in welcher Kategorie man dann spielt. Also man kann durchaus zum Beispiel jetzt als U16-Spieler, wenn man ein starker U16-Spieler ist, sagen, okay, ich spiele das Doppel U16 mit meinem Kollegen, aber Einzel will ich mich dann im U19 messen. Also da darf ich sozusagen eine Kategorie aufsteigen. Also das ist praktisch die Beschränkung. Man darf maximal eine Kategorie höher spielen.
Ja, okay, aber also konkret nochmal, um ja. das Ganze auf den Punkt zu bringen, die Frage, kann ich da einfach hinkommen, wenn ich vorher noch nie bei einem DTFB-Juniorenturnier teilgenommen habe oder keine Juniorenpunkte gesammelt habe, ist die Antwort
nein.
Okay.
Genau, dann sollte man sich dann beim Verein bzw. beim Landesverband informieren, wie man sich da noch qualifizieren kann.
Ja.
Beziehungsweise es gibt dadurch, dass wir jetzt eben U16 und U19 anbieten, im Prinzip in der Summe 10 Qualifikationsplätze für jeden Landesverband. Der kann sich selbst überlegen, wie er die vergibt, beziehungsweise das ist dann erst bei der Meldung wichtig, wie man die dann für die deutsche Meisterschaft anmeldet, die Spielerinnen und Spieler. Und genau, da sich einfach mal informieren, beziehungsweise in den Shownotes verlinken wir die Qualifikationskriterien.
Okay, das heißt, genau, das heißt auch, wenn aber jemand da Interesse hat, auch das jetzt schon weiß, dann können wir da gerne nochmal vermitteln.
Genau.
Weil es wird ja wahrscheinlich auch Landesverbände geben, die vielleicht noch gar keinen Platz vergeben haben oder die gar keine Junioren am Start haben. Dann kann man da bestimmt irgendwas regeln, dass jemand noch mitspielen kann, der großes Interesse hat.
Auf jeden Fall, da helfen wir natürlich sehr, sehr gerne weiter. Und es wird dann auch die info@dtfj.de E-Mail-Adresse in den Shownotes zu finden sein, die für alle Fragen zuständig ist, was das Thema Jugend angeht. Diese E-Mail erhalten dann Sarah oder ich und wir vermitteln dann weiter an die richtige Person beziehungsweise beantworten die Fragen.
Ja, kommen wir zum letzten Punkt unserer Retro. Da war auch auf jeden Fall in dem Interview davon, wurde davon gesprochen, über die sportliche Performance der Jugend beziehungsweise das Prädikat der Jugendarbeit sei ja dann auch die sportliche Performance der Junioren und Jugendlichen.
Ja, du hast es so genannt, also das hat mich sehr gefreut, das als Prädikat auszuzeichnen.
Ja, finde ich schon. Also es passt ja auch. Also ich habe mir da auf der Leo-Vers ja einige von den Junioren da angucken dürfen und würde sagen, die schlage ich nicht. Um das mal ganz kurz zu fassen. Das ist ja auch kein Qualitätskriterium, also nicht von mir geschlagen werden zu können, aber.
Aber schon die so die erste Stufe der Qualitätssicherung.
Also das war schon heftig, war das schon, also bin da mit offenen Augen durch die Reihen der Junioren gegangen, die da gespielt haben. Das war sehr beeindruckend. Ja, willst du da noch irgendwas weiter zu sagen? Grundsätzlich wie die Junioren ansonsten aufgestellt, du hast halt noch notiert auf jeden Fall, dass die Nationalmannschaft der Junioren auf jeden Fall gut dabei ist. Und das lassen wir auch immer wieder fallen, dass beim World Cup 2017 die Junioren ja auch sehr, sehr, sehr stark unterwegs waren. Und das, obwohl da auch einige bei den Herren mitgespielt haben, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich glaube, die hätten auch noch Junioren spielen können.
Ja, wenn ich jetzt richtig erinnere, dann hätte Felix Tröse und Marvin Velasco, glaube ich, nochmal Junioren spielen können, aber die haben dann schon für die Herren gespielt. Also da hat der Übergang dann
funktioniert. Ja.
angesprochen, ja,
aber krass, funktioniert, also, aber genau. Wenn ich so zwei starke Spieler halt dann dann zwei Spieler aus der Junioren-Nationalmannschaft in die Herren-Nationalmannschaft ziehe und dann die Junioren auch trotz dessen noch so performen, ist das natürlich auch ein Prädikat halt für die deutsche Jugendarbeit offensichtlich.
Genau, das ist sicherlich keine, also auch wenn wir im Vergleich zu anderen nationalen Verbänden ein Luxusproblem haben, also wir haben sehr viele gute Spieler, du hattest ja im Vorgespräch David Brun erwähnt oder Michael Klafke, also das sind so nur so zwei Beispiele von guten Spielern, da sind noch ganz viele auf dem Weg und Kandidaten für Murcia. Zum einen ist das natürlich ein Luxus, wollte ich sagen, dass wir so was haben. Zum anderen ist das auch dann eine Aufgabe, das eben gut und harmonisch zu handeln in dieser Spitze. Es können halt letztendlich dann nur 6 Spieler, Spielerinnen im Nationalmannschaftsaufgebot nächstes Jahr in Murcia stehen. Also da ist dann sicherlich auch ein bisschen Konkurrenzkampf da. Aber das macht halt das Team um Peter Groß und Raphael Hampel, die da primär für die Nationalmannschaft zuständig sind, ja, bisher ganz super und fantastisch. Und natürlich ist das immer so ein Scheideweg, ne? Du bist dann, also Deutschland ist auf jeden Fall jetzt Top-Favorit oder Favoritenrolle haben wir inne für Murcia. Du hast es gesagt, also amtierender Weltmeister, aber auch dieses Jahr war sehr gut. Es gab 3 nationale Wettbewerbe für die Nationalmannschaft auf den 3 World Series und 3-mal hat das Team Gold geholt.
Ja, krass. Nochmal nachträglich Glückwunsch an der Stelle. Ja, ansonsten, was mich auch tatsächlich interessieren wird, hoffe ich, ist, ob ich meine nämlich, dass es so ist, also ob ein Tulek-Turnier vor dem World Cup in Murcia sein wird und wenn ja, ob da auch Junioren irgendwie spielen, weil das würde ich mir gerne mal anschauen. Also A, wie schnell die Junioren sich dann halt so einen Tisch beibringen können, den es einfach in Deutschland nicht gibt, und B, grundsätzlich, wie denn die anderen Junioren da auch spielen und ob die da dann direkt mithalten können. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob man das auch auf so einen, sag mal, artfremden Tisch transferieren kann und wie schnell das geht.
Ja, das ist spannend. Also da sieht man dann wahrscheinlich auch schon Unterschiede in der in Spielen Charaktere. Also es gibt ja Leute, die eben sehr speziell auf einem Tisch ihren Chat eben ausüben können und das in der Spitze sehr, sehr gut. Und dann gibt es andere, die eher so Allrounder sind, sage ich mal. Also ja, das ist spannendes Ding. Vielleicht sollen wir mal so einen Tulek-Tisch uns einfach mal
kaufen. Der kostet ja nichts.
Und damit experimentieren.
Ja, der ist, glaube ich, extrem teuer. Also,
und schwer auch.
Also da ist der Tornado ist ja schon so ein Biest.
Also wenn das dieser
der Tornado ist ja schon ein schwerer Tisch. Es war im von Land sagt man Biest, wenn man große schwere Dinge, aber es gibt ja auch einen Tisch, der Biest heißt. Aber der ist halt sehr schwer, besteht aus 2 Teilen. Der Tornado jetzt und ist schon wirklich eine Wucht, den irgendwo hin zu transportieren. Und der Tulek-Tisch wirkt halt noch um einiges schwerer. Der wirkt halt wie ein Tornado mit Bonzini-Figuren. Also einfach mal noch mehr Gewicht drauf gebolzt. Und ja, ein Monster.
Also wenn das dieser Tisch ist, den ich einmal in Spanien im Urlaub damals gespielt habe, der ist halt von der Platte irgendwie ein bisschen größer, läuft dann so in der Mitte zusammen. Die Figuren sind ein bisschen anders bestückt und also in dieser Bar wurde der Ball einfach nur so reingeworfen zum Anstoß.
Ja, willkommen in Spanien. Ja, wir dürfen gespannt sein. Aber man merkt es uns wahrscheinlich an. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den World Cup und sind da auch immer wieder mit irgendwelchen Ideen und Vorstellungen hier im Podcast stark vertreten. Um aber diese Folge zum Thema Jugendarbeit und mit dem Interview mit Sarah Riesmann zum Abschluss zu bringen. Jan, deinen Aufruf zum Outro.
Ja, das war so eine Idee von dir, wie beenden wir dieses Thema, diesen Podcast, und ich möchte das mal so betiteln, auf geht's zur Jugendarbeit. Also es ist natürlich eine lange Strecke, wenn man was ändert, merkt man das dann immer erst so 10 Jahre später.
Du sollst motivieren, Jan, du sollst mit den Leuten erzählen, was für ein langer Weg das sein kann.
Na, man muss auch ein bisschen Geduld und Frustrationspotenzial mitbringen. Nein, also wie gesagt, Tischfußball kommt aus, sag ich mal, dem Studierendenalter in den letzten 10 Jahren. Jetzt immer mehr in den letzten 10 Jahren gab es aber auch sehr gute Beispiele, dass Jugendarbeit schon mit 10-12 Jahren beginnen kann. Ich erinnere mich da nur an die Jugendarbeit von Burg Wedel, die da jahrelang sehr gute Arbeit beziehungsweise Marvin Velasco, Steffen Zipfel und Co. Begleitet haben. Dann Fränkisch Krumbach als Verein in Hessen hat sehr gute Jugendarbeit aufgebaut und ist immer noch aktiv. Andernach in Rheinland-Pfalz, Ingolstadt in Bayern, in Hamburg tut sich gerade was um Hakitu, die ja eher so auf der PR-Schiene waren, aber eben auch mit Jugendlichen Schulturniere und Jugendhausturniere veranstaltet haben. HSV steigt da jetzt stärker ein, St. Pauli bietet auch ein Training an, dann im Saarland, St. Wendel, Eduard Schlaub hat es auch erwähnt, dass er da jetzt mehr für machen will. Also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, die starten beziehungsweise schon gut funktionieren. Also da haben wir auch auf der DTFJ-Seite so ein paar Steckbriefe formuliert. Das sind einfach gute Beispiele, die funktionieren können. Natürlich muss man immer gucken, wie ist der lokale, regionale Rahmen, um da eben als Verein ja das Beste auszuschöpfen. Also wie gut sind die Kontakte zur Stadt oder zu einem Jugendhaus um die Ecke oder zu einer Schule um die Ecke. Das muss man alles so ein bisschen ausloten und dann klappt das auf jeden Fall.
Ja, super. Also falls
war das
ihr
motivierend? Das,
für deine Verhältnisse war das schon extrem motivierend.
Danke.
Nee, ist ja auch richtig so. Also es gibt halt viele positive Beispiele. Auch Leute, die auch in Schulen Training machen. Da gibt es eben auch immer einen guten Zulauf und da kann man, glaube ich, auch viele abholen. Auch ich meine sogar das von Chimbombom, die Spieler, dass die auch über so ein Jugendprojekt ans Kickern gekommen sind. Da gibt es hier mehrere, auch in Hamburg so Beispiele, die dann halt damit irgendwie da über so eine Jugendarbeit und dem Kickern dann vor allen Dingen so abgehalten wurden, andere Dinge zu tun, war mein Eindruck. Chimbombom
jetzt?
Ja, nicht im Speziellen, aber grundsätzlich gab es auch solche Jugendarbeitsprojekte, wo man halt gesagt hat, okay, wir machen so Jugendhaus ähnlich und bringen die Leute so zusammen, weil ja, hat auch so ein bisschen Brettspielcharakter, ne? Also man muss ja auch spielen miteinander lernen und das tut man da halt auch aktiv. Deswegen ist das eigentlich auch immer relativ beliebt, das zu tun und das finde ich auch einen guten Ansatz. Also da geht auf jeden Fall was. Da haben wir hier auch Beispiele, wie gesagt.
Ja? Stimmt, also du sprichst es gerade an und das fällt mir gerade ein, wenn du es ansprichst, über diese pädagogischen Vorteile des Tischfußballs haben wir noch gar nicht gesprochen. Vielleicht nur mal einmal kurz ein Lieblingszitat, was mir damals ein Österreicher bei irgendeiner WS gesagt hat über Tischfußball. Ja, das Wichtigste beim Tischfußball ist, dass man lernt zu verlieren. Und ja, das trifft sicherlich auch auf die Jugend zu, also auch dieses Händeschütteln, also das ganze Umgehen, das ist eben sicherlich pädagogischer Vorteil. Das muss natürlich auch alles schön betreut werden und genau, aber das sind wir auf einem guten Weg.
Ja. Bleibt zu sagen, falls weitere Fragen sind, ob als Betreuer, Trainer oder Elternteil oder auch jugendlicher Spieler, dann gerne an Sarah Reesmann oder Jan Dreiling-Eschweiler über die DTFB-Seiten dann jeweils oder einfach an info@dtfj.de. Die unterstützen gerne, wenn es irgendwo Interesse gibt oder auch irgendwo Hilfestellungen gebraucht wird. Dann sind die immer in vorderster Reihe in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Kikeriki.
Kikeriki.